Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Der erste Tag der Viertelfinals ist rum und so richtig enges Ergebnis scheint sich im Moment nicht anzudeuten. Wir haben im Moment 4 klare Führungen bei den Matches und die gehen wir alle durch. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unseren Sheffield Shots hier von meinsportpodcast.de bei Total Clearance. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, Christian Oehmicke. Hallo Christian.
Hallo Andreas.
So richtig das ganz große Drama scheint sich da nicht zu entwickeln.
Ja, irgendwie haben wir einen kompletten Gegensatz zu den Achtelfinals davor, wo es ja im Prinzip kaum ein deutliches Match gab, wenn man jetzt vielleicht mal von Kyron Wilson gegen Martin Gould absieht und Neil Robertson gegen Barry Hawkins, und selbst diese Matches endeten mit 13-9 ja jetzt auch nicht überdeutlich, aber die Viertelfinals scheinen sich in eine relativ klare Richtung zu entwickeln und wenn ich mir die Zwischenstände so anschaue, eigentlich auch eher in eine relativ klare Richtung, die man so vor den Viertelfinals und nach dem, was wir bisher bei dieser Weltmeisterschaft gesehen haben, vielleicht auch nicht unbedingt erwartet hätten.
Wir gehen mal die Ergebnisse durch und wir fangen an mit den Matches, die 2 Sessions schon beendet haben. Da ist auf der einen Seite das Match zwischen Mark Selby und Neil Robertson. Wir haben uns alle darauf gefreut, dass das ein Spiel werden könnte, was richtig spannend ist, was ein richtiger Klassiker ist. Und wir müssen sagen, es ist eine ganz schön zähe Angelegenheit. Neil Roberts mit einer Average Shot Time von 30,5 Sekunden. 3 Breaks nur höher als 50. Aber Mark Selby hat aus seinen Chancen fast alles rausgeholt und führt mit 11-5. Und wir müssen sagen, er führt verdient.
Er führt absolut verdient und zäh würde ich, klar, kann man vielleicht für einzelne Frames in diesem Match durchaus anbringen, aber es ist letztlich die taktische Klasse und das Matchplay, was Mark Selby hier in die Waagschale wirft, was dieses Match vielleicht auch so ein Stück weit zäh erscheinen lässt, weil Neil Robertson halt Probleme hat, auf dieses Matchplay von Mark Selby adäquat zu reagieren, und das ist es, was dieses Match eben so ein Stück weit auch ausmacht, und was Mark Selby ja auch immer wieder Kritik in der Fanbasis des Snooker einbringt, weshalb ihn manche als langweilig bezeichnen und wo man eigentlich als, wenn man ein bisschen öfter Snooker schaut, eher hinschaut und sich wahnsinnig wundert, wie taktisch hochklassig dieser Mark Selby hier tatsächlich agiert. Also es ist Wahnsinn, wenn Neil Robertson vor allem in der zweiten Session an den Tisch kam, sah er sich meistens mit einer überragenden Safety von Mark Selby konfrontiert, konnte kaum was machen, hatte wenig Gelegenheiten, seine eigenen Stärken auszuspielen, nämlich lange Einsteiger, hohe Breaks, hatte dann eben auch noch das Problem, dass wenn er denn mal in die Bälle kam, entweder das Bild auf dem Tisch so kaputt gemacht war schon wieder, dass er einfach nicht vernünftig einen Break zustande bekam, oder dass er selbst dann an sich dann auch scheiterte und nicht vernünftig in die Bälle reinkam. Vor allem in der Abendsession war das zu beobachten. Mark Selby hatte die ersten 5 Frames gewonnen. Der erste war dabei fast eine Stunde lang. Da wurde schon so ein bisschen mal angedeutet, in welche Richtung dieses Match hier gehen könnte. Der war wirklich ein bisschen zäh. Das kann man so sagen. Mark Selby holte sich den auf Schwarz und ging dann mit Breaks von 73, 63, 72, 66 hintereinander weg mit 5-0 in Führung. Neil Robertson hatte in all diesen Frames mindestens eine, wenn nicht sogar 2, 3 gute Chancen, selbst auch in einen Break zu kommen. Scheiterte, wie gesagt, immer wieder an brillanten Safeties von Mark Selby oder eben an sich selbst, weil er nicht vernünftig in Breaks reinkam. Ja, und als der Zug so langsam schon abgefahren schien, kam Neil Robertson dann tatsächlich so ein bisschen in Spielfluss. Breaks von 83, dann eine 66 als Antwort auf eine 54 von Mark Selby und eine 65 gaben ihm die letzten 3 Frames der ersten Session. Und ich glaube, Mark Selby wird sich ein bisschen geärgert haben, dass er tatsächlich aus dieser Session nur mit 5-3 rausgeht. Aber wir kennen Mark Selby, der schüttelt sowas dann eben auch ab. Und am Abend bot sich dann im Prinzip ein ähnliches Bild. Mark Selby wirft taktisch alles in die Waagschale, was er hat. Breakbuilding-technisch war es nicht ganz so gut wie in der ersten Session, aber letztendlich hat auch das sehr gut funktioniert, hat immer genug aus seinen Chancen gemacht und bei Neil Robertson lief dann überhaupt nichts mehr zusammen. Viele leichte Fehler dann auch eingebaut und eben überhaupt nicht in sein Breakbuilding gefunden. Lange Bälle konnte er kaum versuchen, weil die Weiße fast immer an der Bande lag, wenn er dann mal einen langen Einsteiger hatte, und daraus spielen sich lange Einsteiger dann eben nun mal enorm schwer. Ja, und Breaks von 92 und 76 waren dann letztendlich die einzigen höheren Serien der zweiten Session, aber auch die dominierte Mark Selby von Beginn an und gewann diese Session dann letztendlich auch verdient mit 6-2. So dass es jetzt mit 11-5 eigentlich ein uneinholbares Polster für von Seiten von Neil Robertson aufzuholen gibt. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das passieren kann. Dazu dominiert Mark Selby dieses Match taktisch und vom Matchplay her einfach zu deutlich, als dass ich hier Neil Robertson Comeback zutraue. Da müsste er schon irgendwie einen Sturmlauf hinlegen. Also das dürfte in Richtung von Mark Selby gehen. Und dann haben wir ihn hier im Halbfinale. Und das hatte ich vor der Weltmeisterschaft wirklich nicht auf dem Zettel.
Na, ich glaube auch nicht, dass Neil Robertson hier das Comeback nochmal schaffen kann. Zu sicher und zu gefestigt sieht Mark Selby dann auch aus. Und das ist eine Aussage, die ich vor 10 Tagen wahrscheinlich auch noch nicht getätigt hätte. Mark Selby führt mit 11-5 gegen Neil Robertson. Judd Trump scheint kurz davor, den Crucible-Fluch ein Jahr lang zu verlängern. Er liegt zurück gegen Kyron Wilson mit 6-10. Und Kyron Wilson macht auf mich im Moment den Eindruck eines Spielers, der eventuell sogar Weltmeister werden könnte. Damit hat sich Kyron Wilson gerade aus dem Favoritenkonzert verabschiedet, aber ich wollte es trotzdem mal gesagt haben.
Genau, Mark Allen wird sich zu Hause freuen. Also ja, Kyron Wilson führt hier mit 10-6 und er führt, man muss es so sagen, verdient mit 10-6. Es ist nicht schlecht, was Judd Trump spielt, es ist aber auch nicht wirklich gut. Er streut zu den relativ vernünftigen Breaks, die er dann zwischendurch mal spielt, die dann häufig aber auch wieder mit einem Lochfehler enden, auch wenn er sie dann manchmal auch zum Framegewinn durchziehen kann. Er streut einfach zu viele Fehler ein und gibt Kyron Wilson damit die Gelegenheit, hier selbst mit solidem Spiel, nicht ganz mit dem Hurra-Stil, mit dem er die ersten zwei Sessions gegen Martin Gould so dominiert hat, aber er schafft es halt einfach immer etwas, so ein Stück weit ein Polster zwischen sich und Judd Trump zu schaffen. Man hatte in diesem Match nie das Gefühl, dass Judd Trump diese 1-2 Frames Rückstand, die er sich dann so am Ende der ersten Session gefangen hat, dass er die aufholen könnte und Kyron Wilson hier gefährden kann. Und dass Judd Trump dann den letzten Frame, obwohl er auch hier schon relativ klar führte, dann auch noch abgegeben hat, nachdem Kyron Wilson ihm eine 63 um die Ohren gehauen hat. Das war so ein bisschen ein Stück weit eine Spiegelung zum kompletten Matchverlauf bis dahin. Bei 7-9 hätte ich gesagt, das wird noch durchaus noch mal eng. Jetzt steht's 6-10. Ich bin mir echt nicht sicher. Judd Trump ist natürlich jemand, der sowas locker aufholen kann. Der hat gegen Yan Mingtao ja auch einen hohen Rückstand noch aufgeholt, hat das Match komplett gedreht, aber er hat nur 3 Frames Zeit dafür, die Kyron Wilson nur noch braucht, und ich kann mir nicht helfen. Kyron Wilson wirkt dieser Tage einfach zu sicher, als dass er diesen Vorsprung hier noch aus der Hand gibt. Kyron Wilson hat es ja auch geschafft, die Frames dann tatsächlich noch zu holen, in denen er eigentlich nicht wie der sichere Sieger aussah. Mit Kampfgeist, mit Willen irgendwie sich da noch durchgebissen, und das ist eben auch, was den Warrior, er heißt ja nicht umsonst so, dann auch ein Stück weit ausmacht. Wie gesagt, Judd Trump spielt nicht schlecht, 6 hohe Breaks gezeigt, darunter eine 85, aber auch wieder kein Century, also der Rekord von Neil Robertson, scheint er wohl doch nicht brechen zu können. Da fehlen ihm ja noch 2 Centuries zu, und wenn er heute dann ausscheiden sollte, dann ist die Saison ja auch beendet. Kyron Wilson seinerseits mit 7 hohen Breaks, darunter der 94 und 80, ansonsten auch weitere 5 weitere über 60 Punkte. Also das ist ein sehr gutes Match von Kyron Wilson, auch ein sehr unterhaltsames Match, was sich die beiden liefern. Aber ja, Judd Trump hat heute einiges zu tun, und ich kann mir nicht helfen. In keiner Session, die Judd Trump bisher gespielt hat, hat er mich wirklich komplett überzeugen können, dass ich jetzt sagen würde, er holt das noch auf.
Auch da möchte ich dir recht geben. Auch mich hat Judd Trump bislang noch nicht so richtig überzeugt in dieser WM. Er liegt jetzt im 6-10 gegen Kyron Wilson zurück, der nur noch 3 Frames braucht, um ins Halbfinale zu kommen. 2 Matches haben erst eine Session erlebt. Die eine ist ja durchaus überraschend mit 6-2 geendet für Mark Williams gegen Ronnie O'Sullivan. Ronnie O'Sullivan führte mit 2-1. Aber dann schaute Mark Williams nicht mehr zurück. Das war eine der stärksten Leistungen von Mark Williams in diesen 5 Frames zwischen 1-2 und 6-2, die ich in den letzten 2 Jahren gesehen habe von Mark Williams nach seinem WM-Titel. Das war sehr, 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 sehr stark. Und Ronnie O'Sullivan wird einen anderen Gang finden müssen, um vielleicht das heute noch zu drehen.
Absolut. Also das, was Mark Williams hier gespielt hat, erinnert so ein bisschen an vielleicht seinen Überraschungstriumph vor 2-3 Jahren. Es ist ein fantastisch aufspielender Mark Williams, dem man in jeder Phase seines Spiels anmerkt, dass er sich einfach selbst keinen Druck mehr macht und Snooker jetzt einfach wirklich spielt. Und das einfach so hinnimmt, wie es kommt. War klasse gestartet mit einer 70, dann kam Ronnie O'Sullivan mit 101 und 70 an den Tisch und man hatte eigentlich so das Gefühl, ja, okay, das Match läuft jetzt so in gewohnten Bahnen, Mark Williams wird hier und da mal einen Frame holen mit einem hohen Break, aber Ronnie O'Sullivan dann doch irgendwie der Favorit, wird sich hier schon durchsetzen. Und danach baut Ronnie O'Sullivan 1-2 Fehler ein und gibt so Mark Williams die Chance, die Frames 4 und 5 relativ souverän mit kleineren Breaks zu gewinnen. Hatte da taktisch die Oberhand auch gegenüber O'Sullivan, der dann auch den ein oder anderen Safety-Fehler eingestreut hat. Und auf einmal wechselt das Momentum in Richtung von Mark Williams und der hat sich dann so peu à peu von Frame zu Frame, hatte man das Gefühl, in Break-Laune versetzt. 72, 56 im siebten Frame gespielt. Das war ein tolles Break, was er da gezeigt hat. Und nur 130 dann auch seine ersten Chance im achten Frame. Ich glaube, wenn es nach Mark Williams gegangen wäre, hätte das Match beim 6-2 auch noch nicht unbedingt abgebrochen werden müssen. Der hätte bestimmt gerne noch weitergespielt. Und ja, wie du schon gesagt hast, Ronnie O'Sullivan wird heute 1-2 Gänge hochschalten müssen, wenn er hier eine Chance haben will gegen Mark Williams, der sich hier so langsam aber sicher durchaus zu einem Titelfavoriten auch mausert. Denn diese Lockerheit, diese Leichtigkeit, die Mark Williams ausstrahlt, harmoniert bei dieser Weltmeisterschaft, hat man das Gefühl, dann auch mit wirklich souveränem Spiel. Und das macht ihn dann so ein Stück weit, glaube ich, sehr gefährlich, egal für egal wer dann da kommt. Nächster Gegner wäre ja dann vermutlich Mark Selby. Das wäre dann taktisch natürlich nochmal ein anderes Duell, aber ich glaube, so befreit gegen Ronnie O'Sullivan aufspielen sehen, habe ich ihn selten.
Das wäre auch lustig. Ich meine, er hat beim letzten Mal ein Jahr durchgefeiert, hat er erzählt. Wie will er das denn noch toppen?
Ja, wahrscheinlich, indem er diesmal gar nicht feiert, sondern sich auf Snooker konzentriert und Titel mitnimmt. Also, ja, ich weiß nicht, ich kann es mir bei Mark Williams nicht vorstellen, dass er auf einmal solche Ernsthaftigkeit an den Tag legt. Also, ich denke mal, er wird es ähnlich machen. Er ist ja sowieso jemand, der sein Leben genießt. Ronnie O'Sullivan beneidet ihn ja fast um seinen Lebensstil. Das hat sich so in Interviews angedeutet vor ein paar Tagen. Hat ein glückliches Familienleben, hat sein Golfhobby, macht sich keinen Stress, was Snooker angeht, spielt einfach drauf los, ist zufrieden und Ronnie O'Sullivan mag das und da gebe ich ihm absolut recht. Mark Williams wirkt einfach so wie ein Spieler, der zufrieden ist mit dem, was er erreicht hat, der jetzt einfach das genießt, was ihm im Herbst seiner Karriere noch erwartet und ja, das freut mich dann auch irgendwie für ihn. Und wenn jetzt tatsächlich ein vierter WM-Titel dabei noch rausspringen sollte, wer wünscht ihm denn nicht?
Ich bin der Letzte, der ihm das nicht wünscht. Anthony McGill hat 2-8 in seiner letzten Runde zurückgelegen. Seitdem hat er, lasst mich überlegen, 18 Frames gewonnen und nur 3 verloren. Er führt gegen Curt Mifflin mit 7-1 und ist seit seinem kleinen Aneinanderraten mit Jamie Clark, ist er auf einem absoluten Roll. 7-1. Er schaut nur nach vorne und nicht mehr zurück.
Ja, ich glaube, Curt Mifflin wird das nicht unterschreiben, dass diese beiden Tage die besten Snooker-Tage im Jahr sind. Da hat Curt Mifflin sicherlich eine andere Meinung nach gestern. Das war ein komplett anderer Norweger als in den ersten 2 Runden, muss man ganz klar so sagen. Der Biss, der ihm gegen David Gilbert ausgezahlt hat, diese Selbstverständlichkeit, dieses tolle Spiel, was er gegen John Higgins gezeigt hat, ist komplett weg. Keine Sicherheit im Spiel. Selbst das Break von 54 Punkten, was er im achten Frame gespielt hat, musste er dann abbrechen und bekam eine 81 von Anthony McGill um die Ohren geballert. Es läuft einfach nicht bei Curt Mifflin in diesem Match und so führt Anthony McGill ungefährdet mit 7-1. Und der, ja, wie du schon gesagt hast, ich glaube, der hat sich so im Kopf irgendwas zurechtrücken lassen mit dieser Auseinandersetzung mit Jamie Clark, die er da hatte. Irgendwas hat da Klick gemacht und irgendwie läuft seitdem. Breaks von 53, 63, 78, 92, 81 und einfach ein bärenstarkes Lochspiel, was Anthony McGill hier an den Tag legt. Ich kann mir hier nach der ersten Session schon kein Comeback von Kurt Möffle mehr vorstellen. Dazu wirkt McGill einfach dann auch ein Stück weit zu abgeklärt und zu erfahren. Und er wird hier die Chance wittern, ins WM-Halbfinale einzuziehen. Und wenn da Kyron Wilson dann tatsächlich als Gegner warten sollte, wäre das für beide Spieler ja eine absolut Riesengelegenheit, hier ins WM-Finale einzuziehen. Also Anthony McGill wird hier mit Sicherheit diesen Vorsprung nicht mehr aus der Hand geben. Kurt Mefflin hat heute einiges zu tun, aber für ihn aus meiner Sicht wird hier einfach nur noch das Thema sein, Schadensbegrenzung irgendwie zu verhindern, dass er hier schon nach zwei Sessions rausgeht und dann halt gucken, was am Abend noch geht. Viel mehr ist hier einfach nicht drin, dazu hat er gestern zu schwach gespielt.
Heute um 11 Uhr Kurt Mefflin gegen Anthony McGill, zweite Session und die dritte Session von Mark Selby und Neil Robertson. Heute Nachmittag Judd Trump gegen Kyron Wilson, letzte Session und zweite Session von Mark Williams gegen Ronnie O'Sullivan und dann heute Abend Mefflin McGill und Mark Williams gegen Ronnie O'Sullivan. Das sind die letzten vier Sessions. Eins noch, eine ganz kleine Nebengeschichte. Neil Robertson musste gestern vor seiner zweiten Session, direkt vor seiner zweiten Session noch einmal eine kleine Pause machen, weil die Verlängerung fehlte. Neil Robertson, wie kann ein Mensch auf der einen Seite einen Präzisionssport so gut spielen und auf der anderen Seite so ein unfassbarer Schussel sein?
Ja, typisch Neil Robertson halt mal wieder. Also ich glaube, wenn es bei den World Snooker Awards, es kann ja gerade für den Spieler des Jahres mal wieder gewotet werden, wenn es dann einen Schussel-Award für den schusseligsten Spieler des Jahres gibt, wäre Neil Robertson wahrscheinlich die letzten 15 Jahre dort unangefochtener Meister. Es ist schon kurios, es ist unheimlich unterhaltsam natürlich auch, aber ja, vielleicht sollte er da privat auch mal ein Stück weit Professionalität noch mit reinnehmen, aber ich weiß nicht, ob er das vielleicht wirklich müsste. Es macht ihn auch so ein Stück weit aus, macht ihn ein Stück weit sympathisch. Und solange er dann nicht tatsächlich das dann sportlich irgendwie noch vermiest, indem er dann seine Einstellung vermissen lässt, wie das bei anderen Spielern ja vielleicht dann auch der Fall ist, die sicherlich auch ein Stück weit schusselig sind, aber dann eben auch gerne mal zu viel zu spät zu Matches kommen oder gar nicht antreten, das ist dann auch nochmal was. Und da ist Neil Robertson am Tisch ja dann ein absoluter Spitzensportler, ein absoluter Vorzeigespieler und da stört mich das überhaupt nicht, wenn er dann mal den ein oder anderen Kaffee im Crucible Theater verschüttet oder ins falsche Venue fährt, dann kann er das gerne tun, finde ich sehr unterhaltsam und die beiden hatten ja gestern auch so viel zu lachen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Neil Robertson hat den Mark Selby ja dann auch statt mit einem Ellbogenbump dann mit dem Spock-Gruß aus Star Trek tatsächlich begrüßt. War auch sehr witzig anzuschauen. Also macht ihn sympathisch und ich finde es in Ordnung.
Vielleicht, ich finde es auch in Ordnung, aber vielleicht kann man sich mal als Zivi bei ihm bewerben.
Ja, vielleicht bräuchte er so irgendwie so einen kleinen Assistenten, der ihm dann so ein bisschen ein paar Dinge noch hinreicht. Aber ja, es ist halt einfach, es ist Neil Robertson, wie er leibt und lebt und so nehmen wir ihn dann auch hin.
Absolut, absolut. Das war überhaupt nicht böse gemeint, sondern das wollte ich unbedingt nochmal angesprochen haben. Die vier Halbfinalisten stehen heute Abend fest. Wir werden morgen darüber sprechen in unserer neuen Ausgabe hier von den Sheffield Shots von Total Clearance auf meinsportpodcast.de. Und wenn ihr ganz genau hinschaut auf euren Podcatcher, werdet ihr eventuell im Laufe des Tages noch einen weiteren Podcast von uns erleben. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.